Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt und dieser kommt aus dem Hebräer, Kapitel 13. Ich lese die Verse 1 bis 17. Liebt einander weiter als Brüdern und Schwestern. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Achtet die Ehe und haltet euch als Ehepartner die Treue. Gott wird jeden verurteilen, der sexuell zügellos lebt und die Ehe bricht. Seid nicht hinter dem Geld her, sondern seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott hat uns versprochen, ich lasse dich nicht im Stich, nie werde ich mich von dir abwenden. Deshalb können wir voller Vertrauen bekennen, der Herr hilft mir und ich brauche mich vor nichts und niemanden zu fürchten. Was kann mir ein Mensch schon antun? Denkt an die Leiter in euren Gemeinden, die euch Gottes Botschaft weitersagten. Vergesst nicht, wie sie Gott bis zu ihrem Lebensende die Treue gehalten haben. Nehmt euch ihren Glauben zum Vorbild. Jesus Christus ist und bleibt derselbe, gestern, heute und für immer. Darum lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren in die Irre führen. Es ist das Größte, wenn jemand seine ganze Hoffnung auf Gottes Gnade setzt und sich durch nichts davon abbringen lässt. Fest im Glauben wird man nicht, indem man auf bestimmte Speisen verzichtet. Das hat noch niemandem genützt. Wir haben einen Altar, das Kreuz, an dem Jesus sein Leib als Opfer darbrachte. Daran haben die keinen Anteil, die ihre Rettung von den Opfern im jüdischen Heiligtum erwarten. Einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, bringt der Hohepriester das Blut von Opfertieren in das Allerheiligste, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Die Tiere selbst werden aber außerhalb der Stadt verbrannt. So starb auch Jesus außerhalb der Stadt, um durch sein Blut die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. Wir wollen nicht aufhören, Gott im Namen Jesu zu loben und ihm zu danken. Das sind unsere Opfer, mit denen wir uns zu Gott bekennen. Und vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. An solchen Opfern hat Gott Freude. Hört auf die Leiter eurer Gemeinden und folgt ihrem Rat. Sie müssen einmal Rechenschaft über euch ablegen, denn sie sind für euch verantwortlich. Macht ihnen das nicht zu schwer. Sie sollen doch ihre Aufgaben mit Freude tun und sie nicht als eine bedrückende Last empfinden. Dies würde euch nur selber schaden.
Stell dir den schönsten Platz vor, an dem du gerne leben möchtest. Wie müsste es dort sein? Was müsste es dort geben? Wer müsste auf alle Fälle mit dort sein? Wer dürfte mit dir dort sein? Und was dürfte es auf keinen Fall dort geben? Wie müsste der Ort sein, von dem du als Zuhause sprichst? Wo ist das? Ich glaube, die Sehnsucht nach einem Ort, an dem alles gut ist, nach einem wirklichen Zuhause, der steckt in allen Menschen. Ich glaube, das gehört zur Menschheit dazu, sich danach zu sehnen. Aber immer wenn ein paar von diesen Wünschen, ein paar von diesen Vorstellungen erfüllt werden, dann merken wir, dass gleichzeitig die Bedürfnisse viel schneller mitwachsen. Wir werden niemals wirklich zufrieden sein. Vielleicht warst du über Weihnachten auch zu Hause, wo auch immer das ist. Hast gemerkt, wie toll Familie ist, aber auch wie das irgendwann kippt. Vielleicht bist du auch hier zu Hause in Potsdam gewesen und hast dich danach gesehnt, deine Familie hier zu haben. Vielleicht warst du zu Hause und hast seit langer Zeit auch mal wieder das Gefühl von zu Hause gehabt, was du hier so nicht hast. Du sehnst dich nach Urlaub, weil du es zu Hause nicht aushältst und spätestens nach 3 Wochen Urlaub willst du wieder nach Hause, weil es im Urlaub regnet und zu Hause gerade schönes Wetter ist. Du kommst nach Hause und merkst, eigentlich willst du wieder weg, weil die Waschmaschine kaputt gegangen ist und die Nachbarn alle doof sind. Du sehnst dich nach einem Zuhause, was ruhig und friedlich ist und merkst, eigentlich vereinsamst du dort. Du sehnst dich nach einem Partner und Kindern, die sind aber immer so laut und werden krank und kosten Geld, was du eigentlich lieber für Urlaub ausgeben möchtest, den du ja so nötig hast, aus dem du aber nach spätestens 3 Wochen wieder nach Hause willst. Du ziehst in eine Stadt und merkst vielleicht, dass es viel, viel länger dauert, als du es dir vorgestellt hast, um zu sagen, hier bin ich wirklich zu Hause. Und dann fährst du in die alte Heimat und merkst, hier ist auch nicht mehr mein Zuhause. Eltern sterben vielleicht, Geschwister ziehen weg, das Elternhaus wird verkauft, Situationen verändern sich. In diesen Beispielen steckt viel Biografisches von mir, aber auch ganz viel aus vielen Gesprächen, die ich so in den letzten Jahren geführt habe. Wo ist zu Hause? Ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, dann kann es passieren, dass wir unser ganzes Leben einer Sehnsucht nach etwas hinterherrennen, was es dort, wo wir danach suchen, vielleicht gar nicht gibt. Sehnsucht nach Zuhause. Wir starten heute mit diesem Gottesdienst in einen neuen Abschnitt von mittendrin, in ein ganz spannendes, neues Mittendrin-Jahr. Wir werden jetzt regelmäßig hier im Club Charlotte Gottesdienst feiern und starten auch heute mit der Predigtserie zum Thema Sehnsucht nach Zuhause. Und dieser Bibeltext aus dem Hebräerbrief im 2. Teil der Bibel, der enthält einen Kernsatz in diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben. Und um diesen Kernsatz sind ganz, ganz viele ganz praktische Anweisungen aufgezählt. Denn auf dieser Erde gibt es keine Stadt, in der wir für immer zu Hause sein können. Sehnsüchtig warten wir auf die Stadt, die im Himmel für uns erbaut ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Und Luther sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Wir leben hier in Potsdam in einer Stadt, die statistisch gesehen eine sehr, sehr hohe Lebensqualität hat und in der gleichzeitig eine recht hohe Unzufriedenheit herrscht darüber, dass dieser Standard irgendwie nicht gehalten werden kann. Die einen fühlen sich in Potsdam erst richtig zu Hause, wenn sie endlich direkten Zugang zum See haben. Und die anderen fühlen sich in Potsdam erst zu Hause, wenn endlich die Fenster abgedichtet sind und es nicht mehr zieht wie Hechtsuppe. Egal an welchem Punkt in dieser ganzen Spanne dazwischen wir starten, Bedürfnis und Sehnsucht wächst mit. Und das führt zu Verunsicherung. Und die Band Silbermond hat vor einigen Jahren gesungen, gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas, das bleibt. Und hier ist wieder diese Sehnsucht nach Verlässlichkeit, nach Zuhause und irgendwie auch die realistische Einschätzung, diesen Ort, wo alles gut ist, wo alle Sehnsüchte gestillt sind, den gibt es scheinbar hier auf der Erde nicht. Und das, was es nicht gibt, das wollen wir ganz besonders gerne haben. Woher kommt das? Dieser fast 2000 Jahre alte Brief, der zeigt, dass diese Sehnsucht auch damals schon vorhanden war. Wahrscheinlich wirklich schon immer. Und die ist kein postmodernes Problem. Und der Schreiber, der fordert uns heraus, unsere ganz konkrete Situation, deine ganz konkrete Situation, dein ganz individuelles Leben und unsere ganz konkrete Situation in unserer Stadt Potsdam hier mal in den größeren Zusammenhang zu stellen und mal aus einem größeren Zusammenhang her anzuschauen. Im großen Gott-Puzzle zu suchen, wo sind wir eigentlich? Vielleicht kennt ihr diese Wo-ist-Willi-Puzzle. So ähnlich ist das. Man guckt da lange und sucht und es ist unheimlich schwer. Dieser Schreiber behauptet, wir sehnen uns nach etwas Zukünftigem. Und wahrscheinlich stimmen die meisten von euch zu, dass er recht hat, dass es diese Sehnsucht gibt. Aber wie kommt er darauf, dass es dabei um etwas Zukünftiges geht? Und von welcher Stadt spricht er hier? Kann man das heute auch noch so sehen? Und ich möchte versuchen, euch dieses große Bild, das er hier vor Augen hat, etwas zu erklären. Wir können darin nämlich den roten Faden der ganzen Bibel und damit den Faden der Geschichte Gottes mit den Menschen erkennen, mit uns Menschen. Und um unsere Gegenwart heute hier in Potsdam richtig einordnen zu können, müssen wir sowohl einen gedanklichen Sprung nach hinten machen, als auch in die Zukunft. Da fanden bzw. werden ganz entscheidende Ereignisse stattfinden. Gehen wir erstmal zurück. Ganz am Anfang der Bibel wird der Anfang der Menschheit beschrieben. Gott erschafft die Erde und die Menschen, schaut sich nach getaner Arbeit an, was er kreiert hat und sagt, sehr gut gelungen. Ich bin stolz auf das, was ich geschafft habe, auf das, was entstanden ist. Ich, der Schöpfer in unmittelbarem Kontakt zu den Menschen, zur Schöpfung, das wird den Menschen gut tun. Es fehlt ihnen an nichts und wir leben in einer völlig intakten Beziehung zueinander. Die Menschen miteinander, die Menschen mit der Natur und auch die Menschen in direktem und ungestörtem Kontakt mit Gott. Es ist für alles gesorgt. Perfekte Umstände, alles gut, keine Sehnsüchte. Und dann kommt ein ganz radikaler Bruch nach kurzer Zeit, der Auswirkungen auf alle diese Beziehungsbereiche hat. Der Teufel weckt in den Menschen eine Sehnsucht, die eigentlich völlig unbegründet ist und zerstört damit sämtliche dieser Beziehungsebenen. Die zwischen den Menschen, die von Mensch zu Natur und am allerschlimmsten die zwischen Menschen und Gott. Und diese Schuld, dieses Abwenden von Gott und selbst bestimmen wollen, hat ganz konkrete Konsequenzen, nämlich die zerrütteten Beziehungen, die wiederum die Sehnsucht danach auslösen, dass es anders ist, dass es besser wird, dass alles wieder gut wird. Und dieser Ort, an dem alles gut war und wir unmittelbar mit Gott zusammen sein konnten, und das war einer der Hauptgründe, warum alles gut war, das ist der eigentliche, das ist das ursprüngliche Zuhause von uns Menschen. Dort gehören wir hin. Dafür sind wir geschaffen, als Ebenbilder Gottes. Aber dieser Ort wurde zerstört, weil wir lieber unabhängig sein wollten und deswegen gibt es diesen Ort im Moment so nicht. Aber das erklärt, warum diese ungestillte Sehnsucht in allen Menschen vorhanden ist und warum wir alle versuchen, sie zu stillen, aber alle Versuche ins Leere laufen bzw. zu kurz greifen. Wir versuchen mit einem kranken Lösungsansatz aus einem kranken System, das kranke System zu behandeln. Und das funktioniert nicht. Und das ist das Dilemma, in dem wir leben. Daher kommen all die vielen ungeklärten und unbeantworteten Fragen nach Unrecht, nach Krankheit, nach Schuld, nach Kriegen, nach Egoismus, nach Leid. Heimweh. Diese Sehnsucht nach Zuhause, das ist also keine Einbildung, die man irgendwie mit Vernunft und mit ein bisschen Anstrengung überwinden kann, sondern das ist eine tiefe Realität. Kann es sein, dass hinter all dem eine Sehnsucht nach Gott steckt? Das, was zerstört wurde, aber immer noch ganz tiefe Wurzeln in unseren Herzen hat? Vielleicht ist das so ähnlich wie wenn jemand auf Eis geht und das Eis ist zu dünn und er bricht ein in das Eis. Daraus kann man sich in den allerseltensten Fällen fast niemals selbst retten. Es wird immer wieder wegbrechen und jeder Versuch, jedes Strampeln, jedes Kämpfen macht es eigentlich nur noch schlimmer. Es braucht Rettung, es braucht Hilfe von außen. Kompetente Helfer, die wissen, was sie tun. Und der erste Rat ist, halte still. Halte still, akzeptiere deine Situation, hör auf zu strampeln und warte ab, Hilfe kommt. Gott selbst hat für Rettung gesorgt, indem er das Beste, was er hatte, nämlich seinen Sohn aufs Eis geschickt hat. Und Jesus war bereit, auf dieses dünne Eis zu gehen, obwohl er von vornherein wusste, ich werde einbrechen. Und ich werde einbrechen müssen. Ich werde einbrechen müssen, um eine wirkliche Hilfe zu sein und anderen raushelfen zu können. Und sein für uns im Wasser sein ist so ein bisschen wie eine Räuberleiter für uns, die uns wieder ans Ufer hilft. Und zwar an ein Ufer, von dem aus man in der Ferne schon eine Stadt sehen kann, eine neue Stadt und auch den Weg dorthin sehen kann. Durch Jesus verwandelt sich die Sehnsucht in eine berechtigte Hoffnung auf etwas, was kommt. Die Hoffnung auf eine Zukunft, die so perfekt sein wird, wie der ursprüngliche Anfang gewesen ist. Alles gut, keine Sehnsüchte, direkten Zugang zu Gott. Und dazu ist dieser Blick in die Zukunft nötig, der uns auch hilft, unsere Sehnsüchte besser einordnen zu können. Gott sagt, durch Jesus mache ich alles neu. Viele von euch waren schon mal im Café Zweitwohnsitz und haben Feedback gegeben, die Liebe zum Detail hier. Das ist unglaublich schön. Das Renovieren dort hat einige Monate gedauert. Wenn ihr zu Hause eure Wohnung renoviert, dauert das vielleicht ein paar Wochen. Der Wiederaufbau des Stadtschlosses und der Frauenkirche dauert ein paar Jahre. Berliner Flughafen ein paar Jahrzehnte. Gott arbeitet bereits seit 2000 Jahren an den Wohnungen in dieser zukünftigen Stadt, die er für alle Menschen reserviert, die seine Rettungsaktion annehmen. Er rettet nicht nur ein bisschen, sondern zu der Rettung gehört ein Apartment in der Ewigkeit gratis dazu, für uns gratis. Für ihn hat es einiges gekostet, sein Leben. Und Jesus hat das seinen Jüngern erklärt, als er hier auf der Erde gelebt hat. Das war ein Teil seiner Rettungsaktion und er hat ihnen gesagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das ist Gottes Sehnsucht nach den Menschen. Uns wieder bei sich zu haben. Dich wieder bei sich zu haben, unmittelbar in seiner Nähe. Und jeder, der das möchte, statt abzuwinken und zu sagen, danke, ich komme schon ganz gut alleine, klar, ist nett gemeint, aber ich braucht das nicht, der kann das bekommen. Jesus ist zwar nicht ins Eis eingebrochen, aber er ist ans Kreuz gegangen, um diese Trennung zwischen Menschen und Gott wieder aufzuheben, um diesen Zugang zurück zu Gott zu ermöglichen, wieder zu öffnen. Und Gott sagt, es gibt nur diesen einen Zugang zu mir. Und ich möchte euch mal ein bisschen vorlesen von dem, was uns da erwartet und wie es dort sein wird. Das hat Gott durch Johannes aufschreiben lassen, eben das war aus dem ersten Buch der Bibel, jetzt das ist aus dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung. Und dort heißt es im 21. Kapitel, ich sehe eine glänzende Stadt in den Wolken. Leuchtend kommt sie vom Himmel herab. Der Himmel kommt auf die Erde. Gottes Stadt ist wunderschön. Die Mauern sind aus Edelsteinen und die Straßen aus purem Gold. Sie hat Tore aus schimmerndem Perlmutt, die nie geschlossen werden. Wo ist die Sonne? Wo ist der Mond? Sie werden nicht mehr gebraucht. Gott selbst ist das Licht und er erleuchtet alles. Es gibt keine Dunkelheit mehr, keine Nacht und der König sagt, seht, Gott und seine Kinder sind wieder zusammen. Kein Weglaufen mehr, kein Verstecken, kein Weinen, keine Einsamkeit, keine Angst, keine Krankheiten mehr, kein Tod. All diese Dinge sind jetzt vorbei. Ja, sie sind für immer fort. Alles Traurige ist umgekehrt worden. Und seht, ich habe alle Tränen von den Augen abgewischt. Und dann ertönt eine wunderschöne, tiefe Stimme. die wie ein Donnerhall klingt und sagt, seht, ich mache alles neu. Und jeder, der dort ankommt, der wird rufen, endlich zu Hause. Endlich wieder alles gut. Wer da angekommen ist, der will nicht mehr weg. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich will dahin. Und ich freue mich drauf. Und ich liebe meinen Beruf, darüber nachzudenken und darüber zu reden und dafür einzuladen, hier in Potsdam. Versteht ihr, warum es in uns diese Sehnsucht nach Zuhause gibt? Das, wofür wir eigentlich geschaffen waren, gibt es nicht mehr. Und das, was durch Jesus Christus möglich geworden ist, gibt es noch nicht sichtbar, sondern nur im Glauben und im Vertrauen. Und wir leben in dieser schwierigen Zwischenzeit zwischen diesen beiden Extremen. Im Zeitalter der Sehnsucht mit all den vielen ungeklärten Fragen. Ich weiß nicht, ob und wenn ja, du für dich die Frage nach dem Tod geklärt hast. Gott sagt, wer mir vertraut, für den kommt das Beste noch. Vielleicht ist dir das auch völlig Wurst. Vielleicht ist ja gerade alles gut so, wie es ist bei dir. Der ursprüngliche Auftrag für uns Menschen war es, Gottes Schöpfung zu gestalten. Da wir aber lieber selber Gott spielen wollten, musste das woanders passieren. Und deswegen sind die Menschen aus dem Paradies, aus dem Garten Eden, aus dem, wo alles losging, vertrieben worden. Und danach fing es an, dass die Menschen gegeneinander gekämpft haben, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben haben, sich gegenseitig umzubringen und Städte zu bauen, zum Beispiel Babylon. Und in Babel diesen Turm, um sich selbst einen großen Namen zu machen. Mein Wille geschehe, mein Reich komme, denn mein ist das Glück und der Wohlstand und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Könnte ein Gebet von heute sein. Und so entstanden immer mehr Städte ohne Gott, mit Politik, häufig ohne Gott, und Sexualität ohne Gott, mit Familien ohne Gott und Reichtum ohne Gott und Armut ohne Gott. Und daraus sind ganz, ganz viele Seelen ohne Gott entstanden. Geblieben ist die Sehnsucht. Und Gott sagt, ich mache alles neu und du kannst mit dabei sein. Ich musste mir schon häufiger anhören, warum ich mich mit so einer Vertröstung auf irgendwann beschäftige. Weil es für mich keine Vertröstung ist, sondern eine Hoffnung. Und diese Hoffnung produziert eine Motivation mit direkten Auswirkungen auf hier und heute. Glaube ist weder eine Vertröstung auf irgendwann, noch nur etwas für alte und schwache Menschen, sondern der Lösungsansatz für die Sinnfragen, die hinter der Sehnsucht stecken. Johannes ist es unglaublich schwer gefallen, hier über diese Stadt zu schreiben. Er ringt nach Worten, er ringt nach Bildern. Es überfordert unsere Vorstellung, sich dieses neue Jerusalem wirklich vorzustellen. Es überfordert unser Denken. Niemandem wird es an irgendetwas fehlen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Das ist unvorstellbar. Selbst die schönsten und besten Momente an den tollsten Orten, das, was du dir am Anfang vielleicht vorgestellt hast, wirken wie so eine selbstgebaute schiefe Sandburg, über die ein Regenguss drüber gefegt ist. Und alles, wo wir im Moment mit Vergleichen anfangen, wenn wir es vor uns haben und wenn wir es anschauen, der eine ist besser, der andere schlechter, der ist groß, der ist klein, der ist arm, der ist reich oder reich, arm, der ist gut und schlecht, schwierig und toll, fähig und unfähig. Wenn wir es angucken, sehen wir immer die großen Unterschiede. Und manchmal schneiden wir dabei gut ab und manchmal schneiden wir bei diesem Vergleich schlecht ab. All das wird durch die neue Perspektive aus diesem neuen Jerusalem, durch die Draufsicht, völlig egal. Ein Berg sieht von oben nicht so hoch aus, wie wenn man vor ihm steht. Diese Unterschiede, die gibt es dann nicht mehr. Aus allen Ländern, aus allen Schichten, aus allen Rassen, aus allen Stadtteilen werden Menschen dort in dieser Stadt vertreten sein. Und jetzt kommt es, weil Gott nämlich sagt, Kirche soll genau das im Kleinen und noch unvollkommen in den Städten sein, in denen immer noch eher nach den Gesetzen und Regeln Babylons gelebt wird. Eine Kirche, die Jesus Christus, den Retter, im Zentrum hat, ist sowas wie ein Musterhaus Gottes in der Stadt. Eine Vorführgemeinschaft. Gott hat mit dem teuren Blut von Jesus Christus Grundstücke gekauft und Jesus, der Bauherr, der Bauunternehmer, der baut neue Häuser darauf nach seiner Vorstellung. Eine Kirche, die Jesus im Zentrum hat und von ihm verändert wurde, ist so ein Musterhaus, in das Menschen kommen und dann sagen, wow, nicht alles perfekt, nicht vollkommen, aber es macht Lust auf mehr. Appetit happen, ein Vorgeschmack. Jeder kommt vor. Unterschiede spielen keine große Rolle, weil jedem dort klar ist, hier bin ich nicht aufgrund meiner eigenen Anstrengung, sondern weil Gott mich eingeladen hat. Und die Bibel nennt das Gnade. Wie kann das gehen? Indem wir nicht zufrieden diese Insider-Informationen bekommen zu haben, uns jetzt zurücklehnen und die Hände in den Schoß legen und darauf warten, endlich in die Ewigkeit abgeholt zu werden, sondern vor hoffnungsvoller Begeisterung anpacken und einen Unterschied machen, indem wir Alternativen in den Bereichen anbieten, wo es die meisten Sehnsüchte gibt. Genau die sind nämlich um diesen zentralen Versum aufgezählt. Das ist keine To-Do-Liste. Ich könnte mir vorstellen, eben haben manche vielleicht gelesen, ich soll das machen, ich soll das machen, ich muss das machen, ich darf das nicht und hierauf muss ich achten und typisch. Habe ich schon immer gehört in der Kirche. Ich glaube, so ist es nicht gemeint. Liebt einander in einer Gesellschaft, in der Egoismus Nummer eins ist. Übt Gastfreundschaft. Kümmert euch um Gefangene, Verfolgte und Misshandelte. Achtet die Ehe und seid einander treu. Seid nicht hinter dem Geld her. Denkt an die Leiter eurer Kirche und hört auf sie. Lasst euch nicht durch alle möglichen Lehren irre machen. Vergesst nicht, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Wenn Nachfolger von Jesus Christus dafür bekannt werden, wenn Glaube sich nicht auf ein Gebäude bezieht und Kirche sich nicht nur auf ein Gebäude beschränkt, sondern sich im Leben ausbreitet, an der Arbeit, beim Studieren, im Haushalt, beim Kindererziehen, beim Sex, beim Geld ausgeben. Wenn Kirche ein Musterhaus der neuen Stadt innerhalb unserer Stadt wird, was glaubt ihr, was dann passieren kann? Was glaubt ihr, was dann hier in Potsdam passieren könnte? Das wären doch gute Nachrichten, oder? Und das meint es, wenn wir vom Evangelium reden. Gute Nachricht. Eine Hoffnungskirche mittendrin in Potsdam. Hoffentlich eine Hoffnungskirche mittendrin in Potsdam. Ergänzend zu vielen anderen Kirchen. In einer Stadt, die aus vielen Fassaden besteht. Für Menschen, die häufig an ihrer Fassade arbeiten. In einer Stadt, die statistisch sehr unzufrieden ist. in der Menschen leiden, Trennungen und Verletzungen normal sind, Kinder geschlagen werden, Einsamkeit häufig der einzige Mitbewohner ist. Darüber wollen wir nicht jammern, darüber brauchen wir auch nicht jammern, darüber müssen wir uns auch nicht wundern, sondern beten und nachdenken und von der Zukunft motiviert anpacken und immer wieder erklären, welche Hoffnung uns motiviert und woher sie kommt. Von der großen Zukunft, die noch vor denen liegt, die Gott lieben, weil Gott sie zuerst geliebt hat. Hans-Joachim Eckstein, ein Theologe, ein deutscher Theologe, von ihm habe ich ein Zitat gelesen: Nur eine Hoffnung, die wirklich unsere Gegenwart verändert, ist wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Nur eine Hoffnung, die wirklich unsere Gegenwart verändert, ist wirklich aus der Zukunft bei uns angekommen. Ich glaube, ich gehe jetzt nach Hause, war der letzte Satz meines Opas, bevor er gestorben ist. So möchte ich auch mal sterben. Mit dieser Hoffnung möchte ich jetzt leben und arbeiten. Stell dir den schönsten Platz vor, an dem du gerne leben möchtest. Wie müsste es dort sein? Was müsste es dort geben? Wer müsste mit dir dort sein? Wer dürfte mit dir dort sein? Und was dürfte es auf keinen Fall dort geben? Wie müsste der Ort sein oder wie ist der Ort, von dem du als Zuhause sprichst? Wo ist das?